Ja, wenn ich diesen Erntedanktisch sehe, auch die einleitenden Worte, den Predigtext, den ich gehört habe oder wir gehört haben, dann fällt mir eine Nachricht, die ich in dieser Woche gehört habe, besonders aufs Herz. Wir im sogenannten Westen, da wo es uns gut geht, die Lebensmittel, die nicht verbraucht werden, sondern die vom Feld her aus den Kaufhallen auf den Märkten nicht verkauft werden, sondern vernichtet werden, würden ausreichen, um die gesamte Hunger der Menschheit zu versorgen. Können wir uns das vorstellen? Müssten wir nicht alle da auch uns mit verantwortlich fühlen? Wir sind keine Regierung, wir haben es nicht in der Hand, das weiß ich auch. Aber wir sind auch durch Paulus aufgefordert, für die Regierung zu beten. Und das nicht nur für unsere Regierung. Ich denke, das sollte uns auch ein Anliegen sein, gerade auch diese Bitte unserem Herrn zu sagen, dass er da auch doch Einsicht schenkt, dass man, wir haben so viele Kosten, die ausgegeben werden, die Kosten einfach nicht scheut, um die Waren in die Länder zu bringen, da wo Hungersnot ist. Aber da wird man immer gesagt, das ist viel zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Was wir uns alles leisten können, das wissen wir selber, was auch in der Politik geleistet wird. Aber ich will keine politische Rede halten, sondern ich will mich an den Predigttext halten. Als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, nee, das ist kein Thema zum Erntedankfest. Der Prophet Jesaja bekommt von Gott einen Auftrag, seinem Volk den Spiegel vorzuhalten. Und ehe ich zum offiziellen Predigttext komme, will ich aus diesem genannten Kapitel 58, Vers 3 lesen. Das schildert etwas die Situation in Israel in der Zeit nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Da sind die Leute in Israel sehr unterschiedlich aufgestellt in ihrem Verhalten, in ihrem Vermögen. Und da gibt es, wie auch bei uns immer wieder Menschen, die klagen. Ach, warum geht es uns so schlecht? Warum greift Gott nicht ein? Und Jesaja muss dem Volk sagen, ihr sagt, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir uns, unsere Seelen, und du beachtet es nicht? Seht an, euer Fasttag, geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Wir fasten doch, wir haben unsere Regeln, wir halten uns doch an dein Gebot, Gott. Du hast es uns gesagt, dass wir auf deinen Wegen wandeln sollen. Aber was hilft das Fasten, wenn dabei das Übrige einfach außer Acht gelassen wird? Zu der Situation, die in Israel herrschte zu der Zeit, habe ich eine Stelle aus Nehemia gefunden, die ich uns mal vorlesen will. Nehemia 5. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen, wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Wir müssen unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen, wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern bezahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden. Und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Das ist das, was Nehemia zu hören bekommt. Und das geht ihm natürlich an die Gräten. Und er beruft eine Versammlung ein und hält die Klage des Volkes den Menschen vor und sagt ihnen dann, um Gottes Willen, um eurer Brüder Willen, haltet euch doch an das Gebot Gottes und gebt die Gefangenen frei, zerbrecht das Joch, lasst die Felder und Gärten wieder in den Besitz der eigentlichen Eigentümer kommen, nehmt nicht die Kinder und verkauft sie als Sklaven, richtet euch an das Gebot, das Gott gegeben hat, liebe deine Nächsten. Und so wird es dann gesagt, so schreibt es jedenfalls Nehemia, die Leute, die das hörten, waren einsichtig und haben dann auch so gehandelt. Und danach hat Gott wieder neu Segen gegeben. Und der Predigttext im Jesaja 58 beginnt mit dem 6. Vers. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, spricht der Herr, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Heilung wird rasch Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten. Du wirst schreien, und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegnimmst, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du den Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Und du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Bresche vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Gott antwortet und sagt, was nötig ist. Ich habe mich gefragt, als Gott das eifrige Fasten und das Kasteien der Seele einfach nicht akzeptiert und auch nicht darauf reagiert, ist das nur eine Angelegenheit des Volkes Israel zur damaligen Zeit? Oder hat es uns auch etwas zu sagen? Jakobus schreibt, Ihr betet und empfangt nicht, weil ihr nicht glaubt, weil ihr Gott nicht ernst nehmt. Und ich kenne die Klagen anderer Menschen, auch meine Klage hin und wieder. Herr, warum reagierst du denn nicht? Warum hörst du denn nicht? Und ist das nicht vielleicht doch so, dass wir wissen, dass Gott alles kann? Aber wenn wir ihm die Bitte sagen, na ja, ist die Bitte nun wirklich so richtig? Dürfen wir das Gott so sagen? Haben wir nicht schon beim Bitten auch unsere Zweifel, dass wir Gott in seiner Zusage nicht ernst nehmen? Ja, das beschäftigt mich schon. Und es darf einfach nicht zu einer Formel werden, dass wir unser Beten schemenhaft einrichten und sagen, so, jetzt habe ich meine Pflicht getan. Das war nämlich die Ursache damals in Israel. Wir haben doch unsere Pflicht getan, wir haben doch gefastet. Aber wie war das Fasten? An dem Tag, wenn ihr fastet, dann lauft ihr mit hängenden Köpfen umher. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du fastest, dann lass es nicht die Leute sehen. Das musst du nicht in der Öffentlichkeit tun. Wenn du fastest, dann faste so, dass du nach außen hin keinen Anlass gibst, dass Menschen dich rühmen. Ah, guck mal, weil der fastet. Nein, faste du im Stillen und dein Vater wird dir es vergelten. Wir fasten und du hörst nicht. Und Gott sagt, warum er nicht hört. An dem Tag, wenn ihr fastet, schlagt ihr eure Untergebenen, macht ihr eure Geschäfte, dann ist euch euer ganzes Leben viel wichtiger als das, was ihr als Schein nach außen hin zeigt. Eine Situation, die verheerend ist. Und Gott spricht durch Josua und sagt es, daran habe ich kein Gefallen und darum werde ich auch nicht das geben, was ich euch versprochen habe. Was hat Gott denn versprochen? Wir haben es doch in der Lesung gehört, da komme ich nachher auch nochmal drauf. Ja, wenn du wirklich fastest und wenn du all das Böse aus deiner Mitte raustust, dass wirklich Gott der Mittelpunkt ist in deinem Leben, dann werde ich auch wieder euch Gnade geben. Und ein Bild, das Gott dem Propheten in den Mund legt, dass er dem Volk zusagen kann. Und damit geht es ja hauptsächlich um die Leute, die oben ansitzen und die anderen unterjochen. Da sagt Gott, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so einen Fimmel im Kopf. Ich gucke morgens immer so, wenn ich wach werde, in Richtung Osten, wo die Sonne aufgeht. Und wenn ich dann den Morgenstern sehe, dann freue ich mich. Morgenstern in finster Nacht, der die Welt voll Freude macht. So haben wir es gesungen, so kenne ich es noch als Lied, ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Ja, der Morgenstern, er bringt den Morgen, er zeigt den Morgen an. Und wenn sich dann der Himmel verfärbt, der Horizont hell wird, dann spüren wir etwas von der Herrlichkeit des aufgehenden Tages. Dann wird deine Zukunft sein wie der helle Morgen, wie die aufgehende Sonne. Dann wird das Dunkel weichen müssen. dann wirst du wieder sehen können. Dann ist alles das, was jetzt hindert, wieder sichtbar und du wirst an diesem Tag deine Freude erleben. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Es geht hier nicht um körperliche Heilung, um körperliche Gesundheit, sondern es geht um die Heilung der Beziehung zwischen dem Volk und seinem Gott. Wenn du das tust, dann wirst du auch erfahren, dass von mir aus wieder Hilfe wird und du das, wonach du dich sehnst, das, was du mir jetzt vorwirfst, was ich nicht tue, das werde ich dann tun. Dann werde ich heil dir sein. Und du wirst deine Freude in meinem Heil haben. Ja, ich habe mich auch gefreut, als ich die Nachricht von Erika gehört habe, dass ihre Werte sehr gut sind und dass wir auch da unserem Herrn dankbar sein können. Aber so wie im ganz persönlichen Leben Gott Heilung schenkt, so will er dem ganzen Volk Heilung schenken. Und ich denke, ich greife nicht zu weit, wenn ich sage, wenn wir auch als Volk zur Einsicht kommen, dass es nicht unser Anliegen ist oder unser Vermögen, so wie Nils sagte, die Bauern und Bäuerinnen, natürlich müssen die arbeiten. Ohne diese Arbeit geschieht nichts. Ich habe es mal in der Bibelstunde gesagt, ich hatte in diesem Jahr sehr viele Kürbisse. Meine Nachbarin kam und fragte, können Sie mir denn ein paar Kürbisse verkaufen? Meine Kinder möchten welche haben. Naja, ich sage, wenn Sie soweit sind, dann können Sie welche kriegen. Und dann habe ich ihr 3 Stück gegeben. Ja, was kosten die denn? Die Leute in der Bibelstunde, die wissen, was ich gesagt habe. Ich will doch kein Geld für das, was Gott mir geschenkt hat, was Gott hat wachsen lassen. Es ist doch Geschenk Gottes. Aber Sie haben doch die Arbeit gehabt. Ja, habe ich eher gesagt, die Arbeit habe ich gehabt, das ist richtig. Aber ich habe auch Möhren gesägt, das konnte ich vergessen. Ich habe Erbsen gelegt, die haben mir die Tauben aufgefressen. Ich habe auch in diesem Jahr, wo ich wirklich, also eine Kohlernte, Kohlrabi und Blumenkohl in Mengen gehabt habe, ich habe immer wieder weggegeben und hier liegen auch noch wieder 3 davon, große Kohlrabi. Gott hat Gnade geschenkt zu dem, was auch ich gepflanzt habe. Aber ich habe es nicht machen können, weil ich genug auch erlebt habe, was ich gemacht habe, ist nichts geworden. Es ist also Gottes Gnade, es ist Gottes Geschenk. Und dafür, denke ich, dürfen wir uns immer wieder freuen und darüber dürfen wir uns freuen und dankbar sein. Dann wird das Heil dir nahen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Genau das ist das, was Gott dem Jesaja hat sagen lassen. Die Ungerechtigkeit, in der ihr lebt, ihr, die ihr jetzt zurückgekommen seid, ihr scheidet euch gleich wieder von dem Volk, das arm ist, das nichts hat. Wir sprechen heute davon, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Wer kennt diesen Spruch nicht? Aber das war genau derselbe Punkt dort in Israel. Die, die etwas hatten, nahmen sich mehr und mehr Häuser, Felder, Gärten, bis hin zu Kindern, bis hin zu Frauen. Eigene sind schon Sklaven geworden. Ungerechtigkeit. Und Gott sagt, wenn ihr echt Buße tut, dann wird die Gerechtigkeit vor euch hergehen. Dann werdet ihr Gottes Gnade schauen. Seine Liebe, sein Erbarmen. und die Herrlichkeit wird dir folgen. Die Gerechtigkeit Gottes, so habe ich es in einer Auslegung gelesen, ist schon eine Prophetie auf die Endzeit für das Volk Gottes. Wenn Gottes Volk wirklich den erkennt, in den sie gestochen haben, wie es Hesekiel schreibt, dann wird, wenn sie Christus erkennen, dann werden sie weinen in Israel, wie sie um ihren eigenen Sohn weinen. Wenn sie das Unrecht sehen, das ihre Väter getan haben, dann werden sie Buße tun bis zum Gehtnichtmehr. Und dann wird die Herrlichkeit Gottes vor ihnen hergehen. Heute sucht Israel Unterstützung, Heil in der ganzen Welt, aber nicht bei Gott. Aber wenn sie bei Gott ihre Hilfe suchen, dann wird das Heil vor ihnen hergehen. Ich kann es mir heute noch nicht vorstellen, aber ich glaube Gottes Wort. Wenn Israel zur Buße kommt, dann wird die Herrlichkeit Gottes vor ihnen hergehen. Und die Gerechtigkeit wird ihnen folgen. Die Gerechtigkeit, es gibt nur eine Gerechtigkeit in der Bibel. Es gibt nur eine Gerechtigkeit in dieser Welt. Und das ist die Gerechtigkeit, die Jesus Christus am Kreuz für uns erworben hat. Eine Gerechtigkeit, die uns dann nachfolgen wird. Ich habe es immer wieder mal gehört, auch im Radio. Kann ich denn wirklich meines Heils gewiss sein? Mir fällt doch immer wieder so viel Unsinn ein, was ich einmal vertappt habe. Ich weiß doch, dass ich nicht würdig bin. Kann Gott mir wirklich alles vergeben? Ja, auch diese Fragen beschäftigen mich. Aber das große Dennoch steht dann da. Dann wird die Gerechtigkeit, die Jesus Christus mir erworben hat, die Jesus Christus für jeden Menschen bereithält, der sich ihm naht, die wird folgen. Die wird uns folgen bis in die Ewigkeit. Und wenn wir einmal vor Gott stehen, dann wird nicht das, was ich verzapft habe, sondern dann wird das für mich sprechen, was Christus für mich getan hat, der meine Schuld bezahlt hat. Seine Gerechtigkeit wird mir folgen. Und nicht nur mir, sondern jedem, der sich auf Jesus Christus verlässt. Was haben wir mehr zu danken, als dass wir das Heil in unserem Gott haben, als dass wir die Gerechtigkeit in Jesus Christus haben und dass das nicht eine Sache ist, die im Handumdrehen vergeht, sondern die für die Ewigkeit Gültigkeit hat. Noch ein ganz kurzer Gedanke zu dem, was Nils schon gelesen hat im ersten Buch Mose. Das will ich aber bloß noch einmal lesen, weil es hier noch einmal so verheißen wird. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre ersättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir vorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und du wirst dich nennen, der die Bresche vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Gott verheißt seinem Volk, wenn sie Buße tun, wenn sie das erleben, dann steht Gott zu dem Wort, das er schon damals durch Mose gegeben hat. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, in dem Wasser aus den unmöglichsten Stellen hervorquillt und zum Heil und zum Trinken reicht. In der Wüste war es der Felsen, aus dem Wasser gekommen ist. So wird es auch sein, dass Gott Wasser gibt in der Wüste im dürren Land. Dafür dürfen wir dankbar sein. Auch wenn uns manches schwer, auch mir persönlich, auf der Seele liegt und ich auch da immer wieder auf die Gnade, Barmherzigkeit Gottes angewiesen bin, dürfen wir für die Früchte danken. Aber für mich ist es noch wichtiger, dass ich auch dafür dankbar sein darf, dass Christus für mich die Gerechtigkeit geschaffen hat. Amen.